Von außen scheint es ein bisschen, als müssten sich die Strategen von großen Unternehmen wie Amazon und Google wie im Schlaraffenland fühlen. Dauernd fliegt statt einer Taube ein neues Unternehmen vorbei, ein lustiges Produkt, das man sich direkt einverleiben kann. Haben Sie zum Beispiel aktuell schon gehört, Amazon vertreibt jetzt auch Zeitschriften aus den USA, hat Radioleute übernommen, also zumindest glaube ich einen, und einen Marktplatz für selbstgemachte Waren eingerichtet. Da muss man natürlich die Frage stellen, was ist das denn eigentlich für ein Laden?
Ja, ein ziemlich großer Laden auf jeden Fall. Wir haben uns mit dem Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich über diese Entwicklung unterhalten und auch so ein bisschen versucht herauszufinden, wo uns das Ganze hinführt und was der Kampf ums Monopol mit dem Markt eigentlich anstellt. Unsere erste Frage lautete, geht es bei diesen Shoppingtouren von Google, Amazon und Co. eigentlich nur schlicht darum, so viel einzunehmen wie möglich?
Das ist jetzt nicht Gießkannenprinzip überall reinschütten, das ist schon klar. Die verfolgen schon Strategien, die Unternehmen, wobei die sich halt gerade bei den Großen ziemlich gleichen, weil, glaube ich, die nächsten Geschichten, die kommen, für alle die gleichen sind. Also künstliche Intelligenz, viele Daten und insofern geht es auch bei den Investitionen teilweise darum, zu verhindern, dass der Konkurrent das entsprechende Unternehmen kauft.
Wie entstehen eigentlich solche großen Paradigmen? Auf einmal künstliche Intelligenz und virtuelle Realität. Gibt es da jemanden, der damit konkret anfängt und so Trendbeobachtungsagenturen, die denn solche Agenturen vielleicht auch beschäftigen? Also wie entstehen solche großen Paradigmen, worauf sich denn solche riesigen Unternehmen stürzen?
Also als alter Kittlerianer glaube ich natürlich, dass da, oder als alter, sagen wir so, Anhänger der deutschen Medientheorie, glaube ich natürlich, dass es eine relativ einfache technische Untergrundstruktur gibt, nämlich die Computer, die immer schneller werden, und dabei ist es egal, ob die jetzt so viel schneller werden, wie es Moore's Law vorsieht. In dem Augenblick, in dem du größere technische Kapazitäten hast, bilden sich da automatisch neue Funktionen raus. Klar, Sprachverständnis live kannst du erst machen, wenn Prozessoren eine bestimmte Komplexität erreicht haben. Und in dem Augenblick ist es dann aber auch da. Also würde ich sagen, es gibt ein Layer drunter, eine Schicht drunter, die einfach technisch jeweils neue Funktionen überhaupt erschließt. Dann aber Vorhersagen zu treffen, ist total schwer. Und es gibt immer wieder Vorhersagen, die ganz schief gelaufen sind. Also gerade in Second Life oder sowas. Hat jetzt keiner mehr was davon gehört, was nicht ausschließt, dass es zurückkommt.
Gäbe es auch Produkte oder Dinge, die nicht aufkaufbar, einnehmbar werden von diesen Unternehmen?
Na, es gibt immer noch Wikipedia am Rand, wenn es immer sozusagen sagt, es gibt auch ein Feld, das nicht unbedingt jetzt gleich kommerzialisiert wird. Ansonsten gibt es auch Verbindungen von Unternehmen, bei denen sich herausstellt, dass sie keinen Sinn machen. Also die klassische Fehlinvestition war AOL und Times Warner. Beide sind an ihrer wechselseitigen Übernahme zugrunde gegangen. Was übrigens auch eine Übernahme war von einem Netzdienstleister und einem Inhalteanbieter. Ich meine, die Strategie von Amazon, jetzt dann deutsche Zeitungen oder sowas allgemein international in Zeitungen zu investieren, würde ich sagen, ist im Amazon-Portfolio insgesamt eher ein kleiner Fisch, ist jetzt keine große Nummer und hat eher damit zu tun, dass die gerade billig sind, dass es nichts kostet. Und dass man dann sich den Content halt sichert, weil man sozusagen auch mit den eigenen Vertriebswegen da immer noch was mehr Gewinn rausholen kann als die eigentlichen Anbieter.
Sie haben gerade schon Amazon erwähnt. Vielleicht können wir ja auf dieses Unternehmen mal zu sprechen kommen, weil ich das ganz interessant finde. Weil einerseits ist es ein Infrastrukturdienstleister im Netz, der eine riesige Serverarchitektur für die Cloud betreibt und steuert damit ja quasi auch so den Markt digitaler Informationen. Und diesen Ansatz weitet das Unternehmen ja auch immer mehr auf die physikalische Welt aus. Also es wächst so ein bisschen an zum ultimativen Logistikdienstleister für den Vertrieb eben nicht nur materieller, sondern auch immaterieller Güter. Und das alles wird jetzt auch eben auf handfeste Waren übertragen, auch mit Lebensmitteln, die sollen auch bald kommen bei Amazon. Gibt es eigentlich überhaupt noch Vokabeln und Begriffe, die so ein Unternehmen beschreiben und abbilden können?
Also ich meine, in den Staaten zählt es, glaube ich, immer noch als Retailer, also wird als Online-Retailer in Konkurrenz zu Walmart, was unser Aldi oder sowas ist, nur eben online. In China, wo ich gerade war, da ist im Augenblick alles Taobao, heißt es, das ist die Amazon-Parallele, und ganz viele Produkte gibt es überhaupt nicht mehr in Läden. Die Amazon-Gesamtstrategie, die erschließt sich mir nicht ganz, weil mir das Portfolio zu groß ist und zu divers, und deswegen ist ihr Monopol auch viel gefährdeter. Also die haben ja praktisch auch eine Art von Monopolstruktur, aber das Facebook-Monopol, würde ich sagen, ist sicherer, weil es ein Netzwerkmonopol ist und Netzwerke sind desto attraktiver, je größer sie sind. Da gibt es sozusagen diesen reinen Größenvorteil aus dem sogenannten Network Law oder Netzwerkgesetz. Amazon dagegen muss immer aufpassen, dass nicht von irgendwelcher Seite Konkurrenten rankommen. Und ich würde sagen, dieses ganze Ausdehnen des Businessmodells ist sozusagen, sich gegen mögliche Konkurrenten zu schützen.
Ja, dem würde ich aber ein bisschen widersprechen wollen, weil bei Facebook ist das soziale Netzwerk sichtbar, offensichtlich auch, weil es um direkte Kommunikation geht. Bei Amazon ist die Kommunikation nicht direkt erkennbar, aber Kundenprofile, Bewertungen, das ist ja auch eine Form der Kommunikation, die halt und die man auch als soziales Netzwerk bezeichnen könnte. Also nochmal die Frage, wie lässt sich das, kann man es überhaupt noch in Worte fassen? Kann man es analysieren? Kann man es in eine Schublade stecken?
Ich würde schon sagen, ich würde es dabei bleiben. Es ist ein Retailer, der eben alle Online-Services, die in der Nähe des Retail-Business sind, also das Verkaufsbusiness, das Warenverkaufsbusiness versucht, irgendwie mit zu umfassen. Wobei ich die ganze Amazon-Cloud-Geschichte, die ja sehr geschickt, sehr weit hochgefahren sind, so dass sie jetzt Marktführer dabei sind. Und da geht es natürlich, wie bei allen anderen großen Konzernen drum, den Rohstoff des 21. Jahrhunderts einzusaugen, so gut wie es geht, nämlich Daten.
Inwiefern könnte denn eine solche Entwicklung an einen Endpunkt gelangen? Also wir beobachten das jetzt und sprechen drüber, aber wo ist der Schluss in genau dieser Struktur oder der Strategie, immer weiter sich auszubreiten und immer mehr Produkte, Dienstleistungen etc. mit reinzutun?
Also ich glaube, da gibt es zwei mögliche Endpunkte. Das sozusagen, der eine ist der ökonomische Endpunkt, der andere ist der staatliche Endpunkt. Der ökonomische ist, wenn Monopolisten zu groß werden, missbrauchen sie tendenziell ihre marktbeherrschende Stellung, werden auf gut Deutsch lahm und anfällig dafür, dass andere Unternehmen praktisch ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist eben tatsächlich das staatliche Zerschlagen nach dem Gesetz von Sherman's Antitrust Law von 1890, was damals gegen die amerikanische Großindustrie verabschiedet wurde, nämlich gegen die Öl-, die Eisenbahn- und die Stahlindustrie. Und in den 10er Jahren und am Anfang des 20. Jahrhunderts dazu geführt hatte, dass einige große Konzerne, Monopolkonzerne zerschlagen wurden, also Standard Oil und dann die großen Stahlwerke, United Steel. Die wurden dann tatsächlich in sehr viele kleine Einheiten zerschlagen. Und ähnliche Prozesse gab es ja schon gegen IBM. Da wurden zwei Sektoren getrennt, nämlich Software und Hardware. Irgendwie in den 80ern, wenn ich mich richtig erinnere. Und gegen Microsoft gab es einen Versuch, das aufzutrennen. Und das endete 1994 mit einem Vergleich. Auf welche Art und Weise man jetzt Facebook oder Google auseinandernimmt, wäre tatsächlich mal spannend zu überlegen.
Ist es naiv, nach den Konsumenten zu fragen an der Stelle? Also wie die eigentlich auf Dauer umgehen mit diesen riesen Unternehmen?
Also ich glaube, Widerstand ist zwecklos, um das erstmal zu sagen. Das wird nichts groß ändern. Klar kann man immer wieder kleine Grassroots-Bewegungen machen, um woanders die Sachen zu kaufen. Ich glaube aber nicht, dass das tatsächlich was ausrichtet. Dazu sind die Unternehmen schon zu groß, sondern das sind dann immer Nischen, in denen neue Produkte entstehen oder in denen neue Services entstehen.
Bringt nichts. Konsumenten bringen irgendwie nichts, zumindest nicht der Protest, sagt der Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich. Und dieses Interview mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.